Termin entdeckten und ihr habt sehr gut gesungen. Schön. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich lese uns den Predigtext vor. Er steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 22, Vers 1 bis 23. Es war aber nahe das Fest der ungesäuerten Brote, das Passa heißt. Und die Hohepriester und Schriftgelehrten trachteten danach, wie sie ihn töten könnten, denn sie fürchteten sich vor dem Volk. Und er ging hin und redete mit den Hohepriestern und mit den Hauptleuten darüber, wie er ihn an sie verraten könnte. Und sie wurden froh und versprachen, ihm Geld zu geben. Und er sagte es zu und suchte eine Gelegenheit, dass er ihn an sie verriete, ohne Aufsehen. Also hier ist vom Judah die Rede. Ich weiß gar nicht, warum sein Name hier nicht dabei steht. Kann ich überlesen? Gut, ich werde dann noch drauf eingehen. Es kam nun der Tag der ungesäuerten Brote, an dem man das Passahlamm opfern musste. Und er sandte Petrus und Johannes und sprach, geht hin und bereitet uns das Passahlamm, damit wir es essen. Sie aber fragten ihn, wo willst du, dass wir es bereiten? Er sprach zu ihnen, siehe, wenn ihr hineinkommt in die Stadt, wird euch ein Mensch begegnen, der trägt einen Wasserkrug. Folgt ihm in das Haus, in das er hineingeht, und sagt zu dem Hausherrn, der Meister lässt dir sagen, wo ist der Raum, in dem ich das Passahlamm essen kann mit meinen Jüngern? Der wird euch einen großen Saal zeigen, der mit Polstern versehen ist, dort bereitet es. Sie gingen hin und fanden's, wie er es ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passahlamm. Und als die Stunde kam, setzte er sich nieder und die Apostel mit ihm, und er sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dies Passahlamm mit euch zu essen, ehe ich leide. Und ich sage euch, dass ich es nicht mehr essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach, nehmt ihn und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde von nun an nicht trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm das Brot und dankte und brach's und gab's ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Das gleiche auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Doch siehe, die Hand meines Verräters ist mit mir am Tisch. Denn der Menschensohn geht zwar dahin, wie es beschlossen ist, doch weh dem Menschen, durch den er verraten wird. Und sie fingen an, untereinander zu fragen, wer es wohl wäre unter ihnen, der das tun würde. Wir kommen jetzt mit diesem Text in den letzten größeren Abschnitt des Lukas-Evangeliums. Das Lukas-Evangelium, das ist ja mehrere größere Abschnitte aufgeteilt. Ihr habt es vielleicht schon vergessen, aber vor über 5 Jahren haben wir angefangen mit dem ersten Abschnitt der Kindheit Jesu. Und der Geburt. Und danach kam der zweite Abschnitt, sein Wirken im Norden von Israel, in Galiläa. Dann kam der dritte Abschnitt, wo Jesus gesagt hat, jetzt wende ich mein Angesicht nach Jerusalem, jetzt gehe ich nach Jerusalem, um dort zu sterben. Und dann kam dieser lange, lange Reise mit sehr vielen Begebenheiten. Und irgendwann ist er dann nach Jerusalem eingezogen. Und dann gab es eine ziemlich heftige Woche im Tempel. Für die Schriftgelehrten und Pharisäer und Priester, jeden Tag war Jesus da, jeden Tag Diskussion, jeden Tag wurden sie vor dem Volk bloßgestellt und die Massen strömten immer mehr hinzu. Wir müssen uns vorstellen, die ganze Stadt war voller Menschen, denn es wurde das Passa gefeiert und Jesus im Mittelpunkt. Und jetzt kommt hier der letzte Teil, dieser Abschnitt, in dem es um den Höhepunkt des Werkes Christi geht, um sein Leiden, Sterben, seine Auferstehung und seine Himmelfahrt. Alles bisher, alles, was wir bisher gehört haben, hatte nur diesen einen Zweck, uns dafür vorzubereiten. Und nicht bloß alles, was wir bisher im Lukas-Evangelium gehört haben, sondern alles, was überhaupt bisher passiert ist. Alles, was im Alten Testament uns berichtet ist. All das hatte nur den einen Zweck, uns vorzubereiten auf das, was jetzt passiert. Wir sind jetzt wirklich im Zentrum, ja, auf dem Höhepunkt. Ich rede also von Gottes großen Heilsplan, von seinem Rettungsplan für uns Menschen und von seinem Plan, sich in der Welt zu verherrlichen. Durch seinen Sohn und durch die Errettung. Ich rede von allen Verheißungen Gottes. Wenn ihr, die Bibel aufschlagt und irgendeine Verheißung findet im Alten Testament, jetzt kommt der Punkt, wo diese Verheißung erfüllt wurde. Das ist heute unser Thema. Gottes Heilsplan erfüllt sich. Wir machen natürlich heute nur den Anfang, den ersten Schritt. Und ich weiß nicht, ob es ein Jahr oder zwei Jahre dauern wird. Es wird nicht 5 Jahre dauern. Aber was müssen wir lesen, wenn wir zu diesem Höhepunkt der ganzen Weltgeschichte kommen? Da es nahte sich das Fest der ungesäuerten Brote, das man Passa nennt, und die obersten Priester und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn umbringen können. So beginnt der Höhepunkt. Die Leiter, die Führer, die Theologen, die Doktoren der damaligen Zeit, die haben überlegt, ja, wie können wir Jesus endlich aus dem Weg bringen. Und dann lesen wir weiter, ja, einer der 12, Judas, hilft dabei. Er kommt überein mit ihm, wie er Jesus verrät. Darum lautet mein erster Punkt, Gottes Heilsplan erfüllt sich, obwohl Gottes Feinde ihn verhindern wollen. Und zuerst werden halt hier die Priester und die Schriftgelehrten erwähnt. Und wisst ihr, hier liegt eine bittere Ironie drin. Denn dieser Abschnitt wird ja nicht müde, uns immer wieder zu sagen, es ist das Fest der ungesäuerten Brot, es ist das Passafest. Nun, das Passafest ist das Fest der Befreiung aus Ägypten. Es ist das Fest des Lebens. Und zu diesem Fest des Lebens fassen die Priester den Plan, den Mann zu töten, der das wahre Leben ist. Der wahre Befreiung bringen will. Nun, diese Leute, die wollten Jesus nicht erst jetzt umbringen. Schon ganz am Anfang im Lukas-Evangelium, als Jesus so seine ersten Auftritte hat, Kapitel 5, Kapitel 6, wo berichtet wird, jetzt kommen auch die Pharisäer und die Schriftgelehrten und setzen sich mal dazu und wollen mal hören, wer ist denn das? Was sagt denn der? Schon da wird dann am Ende ihr Beschluss uns berichtet. Ja, sie haben Jesus gerade mal kennengelernt, ein paar Wunder erlebt, ein paar Predigten gehört. Und schon da wollten sie ihn umbringen. Schon da haben sie den Beschluss gefasst, der muss weg. Und jetzt spitzt sich das alles zu. Aber wie konnten sie das machen? Sie hatten ein Problem. Jesus war beliebt. Jesus war populär. Jesus zog die Massen an. Ja, wir haben in den letzten Predigten gehört, jeden Tag strömten die Leute in den Tempel, nur um Jesus zu hören. Und er erniedrigte, er entblößte diese Schriftgelehrten, diese Priester vor dem Volk. Er zeigte, dass sie das Wort nicht verstanden. Er zeigte, dass sie Irrlehren verbreiteten. Und wenn sie jetzt diesen beim Volk so beliebten Mann vor dem Volk festnehmen würden, hier in der Stadt, die voller Menschen war, dann würden sie es noch schlimmer machen mit ihrer Stellung vor dem Volk. Sie wollten ja Jesus wegräumen, damit sie ihre Stellung sichern können. Und wenn sie Jesus jetzt einfach festnehmen würden, ja, dann würde das alles noch viel schlimmer werden. Also, sie brauchten eine gute Gelegenheit, wo sie ihn festnehmen konnten. Und deshalb waren sie dankbar, dass Judas sich bereit erklärte. Und die Frage, die sich natürlich hier aufdrängt, wie konnte Judas das nur tun? Nach allem, was er mit Jesus erlebt hat, wie konnte er das nur tun? Und die Antwort, die die Lukas uns hier gibt, erstmal ein ganz wichtiger Teil der Antwort, er schreibt uns, der Teufel fuhr in ihn. Ja, Vers 3, es fuhr aber der Satan in Judas.
Der Vers 3, der ist mir beim Kopieren übrigens irgendwie runtergegangen, deswegen hatte der vorhin gefehlt.
Da kommt also Judas vor, ich lese nochmal vor. Es fuhr aber der Satan in Judas, der mit Beinamen Iskariot genannt wird, welcher aus der Zahl der 12 war. Also es wird mehrfach genannt, wer es jetzt hier ist. Übrigens ein guter Hinweis dafür, die eigene Bibel mitzubringen. Da kann man solche Bibelfälschungen entlarven und den Gottesdienst in seiner Fülle genießen. Danke, Stefan. Also der Teufel fuhr in Judas und hier wird Folgendes deutlich. Hier geht es jetzt nicht nur um eine Auseinandersetzung und einen Kampf zwischen einem Rabbi und seinen undankbaren Schülern. Hier geht es nicht nur um die Auseinandersetzung zwischen den Gelehrten aus der Hauptstadt, die Universität besucht haben, die alle die tollen Abschlüsse haben und Doktortitel haben, und so einem Rabbi vom Land, sondern hier geht es um einen kosmischen Kampf, um den kosmischen Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen dem Teufel und Gott. Dieser Kampf spielt sich hier ab, hinter den Kulissen. Ja, der Teufel, der Satan fuhr in Judas. Aber dennoch ist Judas verantwortlich. Und wir müssen uns fragen, ja, wie konnte denn der Satan Judas ergreifen? Wie konnte das denn möglich sein? Judas war doch mit Jesus zusammen. Judas war ein Apostel. Judas gab, wie die anderen Jünger, sein bisheriges Leben auf, um Jesus zu folgen. Stell dir das mal vor. Hat alles zurückgelassen, um Jesus zu folgen. Judas blieb Jesus treu, auch in dem Moment, wo viele, viele seiner Jünger sich von ihm verabschiedeten, wegen der harten Rede, die Jesus da sagte. Judas widmete Jesus sein Leben. Aber das Problem war, dass Judas Jesus nicht sein Herz widmete. Wahrscheinlich folgte er Jesus nicht um Jesu willen, sondern um seiner selbst willen, ja, aus egoistischen Gründen. Er wusste, Jesus, der hat viel drauf, der hat viel Macht, der kann einiges bewegen und das kann mir vielleicht nützlich werden. Da kann ich auch reich werden, auch angesehen werden, auch eine gute Stellung bekommen. Und dann steht hier, dass er Geld für den Verrat nahm und da kommt dann der Punkt. In Matthäus Kapitel 26, Vers 15, die Parallelstelle, da steht sogar, dass Judas zu den Priestern sprach, was wollt ihr mir geben, dass ich ihn euch verrate? Und Johannes berichtet uns im Johannes 12, Vers 4, da spricht Judas, Simons Sohn, der Iskariot, einer seiner Jünger, der ihn danach verriet, warum hat man dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft, um es den Armen zu geben? Also da hat eine Frau Jesu Füße gesalbt mit einem ganz kostbaren Salböl. Und Judas sagte, ja Mensch, das hätte man doch den Armen geben können. Aber Johannes schreibt uns weiter, er sagte das aber nicht, weil er sich um die Armen kümmerte, sondern weil er ein Dieb war und den Beutel hatte und trug, was eingelegt wurde. Es gibt ja so Ansätze, um zu erklären, tiefsinnig zu erklären, warum hat Judas das getan? Es gibt Filme, wo gezeigt wird, ja, Judas wollte Jesus ein bisschen herausfordern, dass er endlich in Macht und Herrlichkeit in Erscheinung tritt und das Heil bringt und das Volk befreit. Oder Judas hat das Wort so gut gekannt, dass er wusste, er muss jetzt den Heilsplan vorantreiben, er muss Jesus verraten. Es gibt alle möglichen Erklärungen, um Judas zu entschuldigen. Wisst ihr, was die einzige, die richtige Erklärung ist? Der Grund, warum Judas Jesus verraten hat? Geld. Geldliebe. Judas liebte das Geld, Judas liebte den Reichtum mehr als seinen Herrn. Und hier wird uns vielleicht bewusst, warum Jesus so viel über Geld spricht, so viel über Reichtum spricht. Ja, am Geld liegt eine sehr, sehr große Gefahr. Wie oft ist es so, dass wir den Reichtum dieser Welt mehr lieben als unseren Herrn? Und genauso ging es Judas. Und dennoch hat Jesus Judas nicht aus Versehen erwählt und zu einem Jünger, zu einem Apostel gemacht. Jesus hat das ganz bewusst gemacht. Jesus wusste, wen er da erwählt. Er kannte Judas, er kannte sein Herz. Er wusste von Anfang an, dass er ihn verraten würde. Immer wieder wird es erwähnt. Zum Beispiel Johannes 6, Vers 70, also ziemlich am Anfang, da sagt Jesus, in der Situation, als sich viele Jünger von ihm abgewendet haben, oh, die Rede, Jesus, die ist uns einfach zu hart. Bis hierher, aber jetzt nicht weiter. Und dann die 12 blieben bei Jesus, Judas auch, blieb treu zu Jesus. Und Jesus sagt, habe ich nicht euch 12 erwählt? Und doch ist einer von euch ein Teufel. Er redet aber von Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, denn dieser sollte ihn verraten. Er, der einer von den 12 war. Nun, die Geschichte von Judas ist uns eine Warnung, eine sehr ernste Warnung. Und hier kommen wir jetzt darum, was wir davon lernen sollen, warum das mit dem Judas so passiert ist. Es ist eine Lektion für uns in mehrfacher Hinsicht. Die erste Lektion ist eine Warnung. Auch wenn du in der Nähe Jesu bist, auch wenn du in der Gemeinde bist, du kannst dein Herz verhärten und total entfernt sein von Jesus. Letztendlich kommt es nicht darauf an, wo du Sonntagvormittag sitzt, sondern wo du mit deinem Herzen bist. Und wir können noch eine Lektion von ihnen, aber von all den anderen Feinden Gottes auch lernen. Ja, von den Priestern, Schriftgelehrten, von Judas, vom Teufel selbst. Denn es geht ja hier um diesen kosmischen Kampf. Vom Teufel selbst können wir hier eine Lektion lernen. Sie alle bekämpften Jesus. Sie alle wollten verhindern, dass der Heilsplan sich erfüllt. Und doch mussten sie alle Gottes Plan dienen. Und mussten ihn erfüllen. Ja, die am heftigsten bekämpften, die haben am meisten dazu beigetragen, dass sich der Heilsplan erfüllt. Hier zeigt Gott uns seine Macht. Alle verschwören sich gegen Jesus. Sie machen ihre eigenen Pläne, um ihre eigene Stellung, ihren eigenen Reichtum zu sichern. Aber erfüllt hat sich letztendlich Gottes Plan. Und das wird hier in diesem Text auch schon angedeutet. Ja, wo Jesus, Petrus und Johannes voraussendet und sagt, ja, bereitet das Passa vor. Und sie sprachen dann, ja, wo soll man das machen? Die ganze Stadt war voll. Da waren Tausende, Hunderttausende Menschen in der Stadt. Da noch einen Saal zu bekommen, war schon unmöglich. Die Frage war absolut berechtigt. Wo soll man denn das jetzt machen? Und Jesus sagt, ja, da wird ein Mann kommen, Wasser gucken und ihr werdet das finden und dann wird es alles so auch gemacht. Wisst ihr, was an diesem ganzen außergewöhnlichen Geschehen deutlich wird? Jesus hat die Kontrolle. Auch jetzt, wo sich alle Mächte gegen Jesus verschworen haben, Jesus führt seinen Plan aus. Judas will ihn ausliefern, die Pharisäer wollen ihn töten, der Teufel ist hinter ihm her. Jesus weiß das alles. Er hat seinen Jüngern immer und immer wieder vorher gesagt, ich gehe nach Jerusalem und dort werde ich überantwortet werden, dort werde ich getötet werden. Jesus weiß das. Und er flieht nicht, er geht nicht weg, er geht nicht und versucht es auf eine andere Art und Weise zu machen, sondern er weiß das und er geht in die Stadt und er sagt seinen Jüngern, ja, bereitet das Passa vor, und zwar mitten in Jerusalem. Wie schon beim Einzug in Jerusalem mit dem Eselsfüllen, da war das so ähnlich, macht Jesus hier deutlich, ich habe alles unter meiner Kontrolle und ich werde für alles sorgen. Ja, er weiß alles, aber mehr, er veranlasst auch alles. Und im weiteren Verlauf der Passionsgeschichte werden wir dann immer wieder sehen, auch die schlimmsten Sünden, auch die schlimmsten Pläne gegen Gott können die Erfüllung des göttlichen Plans nicht verhindern. Alles muss ihm dienen. Alles muss Jesus dienen. Warum? Weil Jesus nach Jerusalem gegangen ist, nicht nur um das Passa zu feiern, so wie es Tradition, so wie es das Gesetz verlangte, sondern weil Jesus nach Jerusalem ging, um das Passa zu erfüllen. Und das ist unser zweiter Punkt heute Morgen. Gottes Heilsplan erfüllt sich durch Christus. Und ich habe das allein hier noch dazu gesetzt. Wir werden dann sehen, warum es sich allein durch Christus erfüllt. Da steht ab Vers 14, und als die Stunde kam, setzte er sich zu Tisch und die 12 mit ihm. Und er sprach zu ihnen, ich habe herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, ich werde künftig nicht mehr davon essen, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Er nahm den Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch, denn ich sage euch, ich werde nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Und dann folgt unsere Abendmahlsliturgie, dann kommt das Abendmahl. Ich werde in dieser Predigt nicht auf alle Einzelheiten, auf alle Besonderheiten dieses Textes eingehen. Ich werde noch eine Predigt halten darüber, das Übliche. Aber ich möchte dich auf das Auffälligste hier hinweisen. Wisst ihr, was auffällig ist? In diesem ganzen Text von Anfang an steht immer nur eins. Es ist das Fest der ungesäuerten Brote. Es wird das Passa gefeiert, das Passalam. Es ist die Zeit gekommen, das Passa, das ungesäuerte Brot und so weiter. Es wird die ganze Zeit betont. Aber dann, als es soweit ist, wird nichts mehr von dem Passalam gesagt, sondern es wird uns berichtet, wie Jesus mit den Jüngern das Abendmahl hält. Das ist das Besondere. Und was hat das Passamahl mit dem Abendmahl zu tun? Das Passamahl, das war der Höhepunkt des Festes der ungesäuerten Brot. Wir haben heute in der Lesung gehört, das war diese Festwoche, wo das Volk Israel daran gedachte, wie Gott das Volk befreit hat aus der Gefangenschaft aus Ägypten. Und das Passalam, das hatte noch eine ganz besondere Bedeutung, denn es wurde geschlachtet und war ein stellvertretendes Opfer für jeden Erstgeborenen jeder Familie. Ja, das war die 10. Plage in Ägypten. Nach 9 Plagen war der Pharao immer noch nicht einsichtig und dann hat Gott gesagt, so, und jetzt kommt eine Plage, die das ganze Volk der Ägypter dazu bewegen wird, alles dafür zu tun, dass ihr endlich ausreisen könnt. Und ich werde euch beschenken noch und Löcher dazu. Und diese Plage war folgende, dass Gott seinen Engel aussandte und dieser Engel ging von Haus zu Haus und tötete alle Erstgeburt im ganzen Land. Auch die der Tiere. Alle Erstgeburt. Nur dort, wo dieses Lamm geschlachtet wurde und wo das Blut des Lammes an die Türpfosten symbolisch dran gestrichen wurde, nur dort ging der Engel vorüber. Nur dort wurde der Erstgeborene verschont. Warum? Weil ein stellvertretendes Opfer gebracht wurde. Und das ist der Punkt des Passalams. Dieses stellvertretende Opfer. Dann gibt es noch einen Aspekt des Passafestes. Ja? Was ich gerade gesagt habe, das war der Rückblick auf die Befreiung aus Ägyptens. Aber es gibt auch einen Vorausblick. Wenn das Volk Israel das Passafest feierte, dann schauen sie voraus auf die kommende Befreiung. Ja? Das Volk war ja wieder unter der Macht jetzt, zum Beispiel der Römer. Sie hatten viel Not und Leid. Und immer wenn sie das Passafest feierten, dann blickten sie auf Gott und sagten, Herr, so wie du uns damals errettet hast, aus der Macht Ägyptens, so hast du uns verheißen, uns wieder zu erretten in der Zukunft. Durch deinen Messias. Und darauf warten wir. Das verlangen wir. Darum bitten wir, Herr, komm und befreie uns. Das wurde auch gefeiert beim Passafest. Und beide Aspekte weisen uns auf Jesus. Er ist die Erfüllung des Passafestes. Das, was dort angedeutet wurde in der Befreiung Ägyptens, aus Ägypten, mit dieser Stellvertretung, mit der Befreiung aus der Sklaverei, das hat Christus wirklich erfüllt. Das, worauf man sich freut, wo man vorausschaut, das ist Christus selbst. Christus, so wie wir es gehört haben, in der Lesung ist das Lamm Gottes. Er wird durch seinen Opfertod am Kreuz Menschen aus der Gefangenschaft unter der Sünde herausführen, so wie Gott damals das Volk aus der Gefangenschaft unter der Sklaverei herausführte. Er wird stellvertretend die Strafe für unsere Sünden auf sich nehmen. Und genau das wird dann im Abendmahl ausgedrückt. Ja, es ist nicht mehr das Passalamm. Es ist nicht mehr dieses Bild ist jetzt erfüllt. Jesus ist dieses Lamm. Und jetzt gibt es ein neues Zeichen, nämlich das Abendmahl. Aber genauso wie im Passalamm wird auch im Abendmahl die Befreiung und die Stellvertretung ausgedrückt. Die Befreiung aus der Gefangenschaft und dieses stellvertretende Opfer Christi für unsere Sünden. Und so wie wir Anteil haben am Brot und am Wein, welche gewisse Symbole für den gebrochenen Leib Christi und für sein vergossenes Blut sind, So haben wir Anteil an Christus selbst. Und so sind wir auch untereinander verbunden. Und deshalb ist das Abendmahl auch nicht nur ein Rückblick, ein Gedächtnismahl, dass wir auf das schauen, was Christus für uns schon getan hat, sondern es ist auch eine Art Vorausschau auf das, was noch kommen wird. Im Himmel werden wir vollendete Gemeinschaft untereinander und mit Christus haben. Diese Gemeinschaft, die wir jetzt schon im Abendmahl haben, die hier schon gezeigt wird, ja, die wir schon schmecken dürfen, die werden wir auf vollendete Art und Weise im Himmel haben. Und so macht das Abendmahl, was uns noch vom Tod Christi zeugt, uns auch darauf aufmerksam, das Leiden und das Sterben Christi war nicht das Letzte, sondern die Siegesfeier im Himmel, das große Festmahl im Himmel, das ist das Ziel und das Letzte. Nun, ich werde auf das Abendmahl in der nächsten Predigt noch genauer eingehen. Ihr wisst, da gibt es sehr viele verschiedene Art und Weisen, wie man das deutet, wie man das feiert, Erklärungen, noch und nöcher. Aber am Ende dieser Predigt möchte ich euch noch zwei Fragen stellen und auch beantworten. Könnt ihr euch vorstellen, warum Jesus so sehr danach verlangte, das Passa mit seinen Jüngern zu essen? Ja, stellt euch vor, nach dieser langen Reise, nach allem, was die erlebt haben, setzt sich Jesus mit seinen Jüngern zusammen und das Erste, was er ihnen sagt, oh, mich hat es verlangt, mit euch dieses Passa zu essen. Nun, die Antwort lautet, weil es das letzte Passa war. Das letzte Passa. Jesus weist uns hier noch einmal auf die lange Geschichte des Volkes Israels, auf die Heilsgeschichte hin, die er jetzt erfüllen wird. Sein Dienst geht zu Ende und jetzt hat er sein eigentliches Ziel erreicht. Nun wird er sein Werk ausrichten. Die Jünger, die verstehen das nicht. Die Jünger starren auf den Tisch, die sehen das Lamm, den Braten vor sich. Sie erinnern sich an das, was geschehen ist, was dieses Lamm ausdrückt. Aber das, was das Lamm ausdrückt, das, was Jesus in gewisser Weise selbst vor Hunderten von Jahren dem Volk darin aufgetragen hat, dieses Bild, dieser Schatten, den wird Jesus jetzt erfüllen. Er ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Und jetzt noch eine Frage. Warum konnte nur Christus diesen Heilsplan erfüllen? Warum konnte nur Christus dieses Lamm Gottes sein? Warum gab es keine andere Möglichkeit? Warum musste Christus dieses schreckliche Leid auf sich nehmen? Das ist eine Frage, die oft gestellt wird. Warum, Gott, musstest du deinen eigenen Sohn geben und warum musste er diesen grausamen Tod sterben? Das ist ja schrecklich. Gott, bist du so schrecklich? Bist du so blutrünstig? Nun, es ist nicht Gott, der so schrecklich ist. Wenn wir uns hier die letzten Verse anschauen, nach all dem, was die Feinde gegen Jesus unternehmen, da kommt jetzt der krasseste Punkt. Aber diesen Punkt wird nochmal unterstrichen, warum Gottes Sohn selbst kommen musste. Warum Jesus all dieses Leid auf sich nehmen musste. Warum er diesen schrecklichen Tod sterben musste. Ich lese uns nochmal die Verse 21 bis 23. Doch siehe, die Hand dessen, sagt Jesus, der mich verrät, ist mit mir auf dem Tisch. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie es bestimmt ist, aber wehe dem Menschen, durch den er verraten wird. Und sie fingen an, sich untereinander zu befragen, welcher von ihnen es wohl wäre, der dies tun würde. Und in der Parallelstelle sehen wir, dass Judas dann tatsächlich hinausgeht, um Jesus zu verraten. Ich komme nochmal auf Judas zu sprechen. Judas war so lange mit Jesus unterwegs. Er hat seine Wunder gesehen, seine Reden gehört. Er wurde von ihm geführt und versorgt. Er erlebt die Gemeinschaft, wie er sie noch nie erlebt hat. Und dennoch kam er nicht wirklich zur Umkehr, zur inneren Herzensumkehr. Und selbst als Jesus seinen Verrat voraussagt, bleibt Judas auf dem falschen Weg. Stellt euch das mal vor. Ich meine, dass Judas überhaupt auf die Idee gekommen ist, aber jetzt hat er schon diesen Plan, er hat schon mit den Pharisäern und Schriftgelehrten gesprochen und jetzt kommt er zu diesem Passafest zusammen. Und jetzt sagt Jesus doch frei heraus, einer wird mich hier verraten. Und dann schlägt er nicht zusammen und tut Buße. Dann merkt er nicht, oh, mein Plan ist ja schon sichtbar geworden und flieht einfach. Er kommt nicht zur Besinnung. Nein, er geht raus und verrät Christus. Garten Gethsemane, wo er dann Christus dort begegnet. Christus steht dort auch vom Gebet. Er ist schweißnass. Er ist blutig von den Blutstropfen, die er geschwitzt hat. Er leidet. Und Judas geht zu ihm hin und küsst ihn als Zeichen, dass er es ist. Wie kann er das tun? Wisst ihr, so verhängnisvoll, so unausweichlich ist Sünde. Judas zeigt uns, wie Sünde ist, wohin uns Sünde führt, wie gefangen der Mensch in ihr ist, unausweichlich. Versteht ihr, auf dem Höhepunkt der Heilsgeschichte, da wo Christus hingeht, um für Sünder zu sterben, da wird Judas, durch Judas nochmal unmissverständlich klar gemacht, deutlich gemacht, wie nötig es ist, dass Christus hingeht, um das Opfer zu bringen. Aus der Gefangenschaft der Sünde kann sich der Mensch eben nicht selber befreien. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die haben es probiert. Sie wollten das Gesetz erfüllen und sich selber hocharbeiten. Und wohin hat sie es geführt? Zum Stolz, zur Selbstherrlichkeit, dahin, dass sie Jesus umbringen wollten. Wir brauchen Jesus nicht, wir schaffen das selbst. Sie konnten nicht erkennen, wer er ist, trotz aller Wunder, trotz aller Worte. Und genau das ist es, was Sünde in uns bewirkt. Sünde macht uns geistlich tot. Sünde in uns, das bedeutet, dass wir Gott nicht erkennen können. Dass wir sein Wort nicht verstehen können, sein Handeln nicht sehen können, dass wir Gott nicht lieben können. Dass wir an Gott nicht glauben können. Sünde bewirkt, dass wir Gott anklagen, dass wir Gott Vorwürfe machen, dass wir uns selbst rechtfertigen, aber nicht, dass wir Gott kennen und ihn lieben und an ihn glauben. Und das sehen wir am deutlichsten an Judas, aber auch an allen anderen Jüngern. Ja, sie essen das Passa mit Jesus und erkennen trotz aller Erlebnisse, trotz der deutlichen Ankündigung nicht, dass Jesus selbst dieses Passa-Lamm ist. Das ist die Macht der Sünde. Und weil wir unter dieser Macht sind und weil wir sündig sind, stehen wir auch unter dem Zorn Gottes. Stehen unter dem Gericht Gottes. Wir hatten es heute im Bekenntnisunterricht. Eine Sünde gegen den unendlichen, ewigen Gott, und mag sie noch so klein sein, ist eine unendlich große Sünde, weil Gott so unendlich groß und herrlich und gerecht und heilig ist. Und deshalb musste Gottes eigener Sohn kommen, um dieses Problem zu lösen. Nur Gott, der das wahre Leben ist, der kann uns, die wir so gefangen sind, die wir geistlich tot sind, wiederbeleben. Und diese Wiederbelebung, wisst ihr, wie die geschieht? Ganz einfach, sie geschieht durch die Vergebung unserer Sünden. Sie geschieht dadurch, dass Christus das wegnimmt, was uns von Gott trennt, was uns die Sicht verbaut. Und sie geschieht dadurch, dass wir den Geist Gottes bekommen. Und dieser Geist ist es, der uns reinigt von unserer Sünde. Und dann können wir Gott erkennen und dann können wir an ihn glauben. Und beides bewirkte Christus durch seinen Tod am Kreuz. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Christus sagt uns heute zu uns hier, wir werden es heute sogar tun, tut dies zu meinem Gedächtnis. Erinnert euch immer wieder daran, was ich für euch getan habe. Haltet das Abendmahl zum Gedächtnis, denn mein Erlösungswerk, was ich vollbracht habe, das gilt auch euch. Das drückt Jesus damit aus. Tut das zum Gedächtnis, denn das gilt euch. Auch wenn die Welt und ihre Herrscher Gebote gegen Gottes Gebote erlassen, Worte gegen Gottes Worte reden, wenn sie die Gemeinde verfolgen. Christus sagt uns, ich habe die Welt überwunden. Ich habe den Sieg errungen. Ich bin der wahre Herrscher und alle müssen mir dienen. Und auch wenn du immer wieder von Versuchung und von Sünde in deinem Leben eingeholt wirst, wenn du darunter leidest, und wenn du dich unwürdig fühlst, zu Christus zu kommen, Christus sagt uns, ich bin für eure Sünden gestorben. Für alle eure Sünden. Ein für alle Mal. Das, was wir heute gesungen haben in diesem Lied. Ein für alle Mal. Ich habe das ganze vollkommene Opfer vollbracht. Du bist frei. Du bist gerettet. Tu dies zu meinem Gedächtnis. Dieses Wort, dieses Werk gilt euch. Und darum haben wir alle Grund und Mut. Ja, wir haben Grund, Mut zu fassen. Und wir dürfen freimütig und dankbar zum Abendmahl gehen und wir dürfen uns daran erinnern und wir dürfen es sehen und wir dürfen es schmecken, wie freundlich unser Herr zu uns ist. Amen. Der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.